und herzlich willkommen zum Kontextuell Podcast. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Episode und wie immer Idee und Redaktion von Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner. Der Schnitt kommt von Rosa Thoneik und die Grafik kommt wie immer von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen. Auf Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns zusätzlich auch gerne Kommentare hinterlassen oder uns eine E-Mail schicken. Und wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's los! Wir sind zurück vor dem Mikrofon. Hallo Katharina, wo bist du gerade?
Hallo Angelika, ich bin in Leipzig nach einigen Reisen in den letzten Wochen, unter anderem auch mit dir oder zu dir in die Schweiz, bin ich jetzt wieder hier. Und genau, es sind wilde Zeiten, würde ich sagen. Es ist 6. Dezember, haben bald eine Vertrauensfrage in Deutschland. In Frankreich ist gerade eine Vertrauensfrage gelaufen. Wir hatten jetzt die Klimakonferenz in Baku, wo es wirklich nur beschränkte Ergebnisse gab. Vor kurzem hat auch das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum getagt. Ich würde sagen, es ist eine tolle oder es ist eine interessante Phase, um jetzt nochmal reinzugehen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit unserer Gästin.
Ja, ich glaube, da übernehme ich mal Katharina. Ich bin heute wieder in Berlin und freue mich auch sehr, dass wir Luisa Seiler zu Gast haben. Katharina hat gerade schon angeteasert, Baupolitik ist ja auch immer wieder ein Thema, das uns beide sehr bewegt. Also nicht nur die Baupolitik, auch die Politik darüber hinaus und die Bauwende müssen wir jetzt endlich mal ordentlich besprechen, haben wir uns gedacht. Und dazu laden wir uns eine Expertin ein. Ein kleiner Disclaimer, Luisa und ich, wir kennen uns, wir haben uns dieses Jahr kennengelernt oder sogar schon das Jahr davor, aber dieses Jahr so richtig beim ersten Treffen der Bauwendeallianz. In Brandenburg waren wir auf einem kleinen Retreat, was total super war. Und über dieses Netzwerk und was die Bauwendeallianz eigentlich ist, sprechen wir heute auch. Luisa, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, mit euch heute zu sprechen und tiefer in die Bauwende und was wir da noch so tun können, einzusteigen.
Und wie immer starten wir mit einer kleinen Vorstellung. Also wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Luisa und ich baue bei Project Together seit einem guten Jahr jetzt eine, wie wir das immer so schön nennen in unserer Sprache, missionsorientierte und sektorübergreifende Umsetzungsallianz auf. Was das ist, kann ich gerne gleich noch mal ein bisschen mehr erklären. Es geht einfach darum, viele, viele relevante Akteure zusammenzubringen, um die Bauwende noch mehr ins Rollen zu kriegen und noch mehr in die Umsetzung zu kriegen. Ich bin Sozialunternehmerin, würde ich mal sagen. Das fasst vielleicht das meiste, was ich bisher so gemacht habe, ganz gut zusammen. Ich habe früher mal bei der UNO gearbeitet, in einem ganz anderen Bereich, nämlich bei UNHCR im Bereich der Hilfe für geflüchtete Menschen. Daraufhin ein Sozialunternehmen auch in dem Bereich gegründet, Singa, wo es darum geht, letztlich inklusive Räume in Gesellschaften zu schaffen, wo es darum geht, wie können wir mit Neuzugewanderten und Einheimischen gemeinsam unsere Gesellschaft gut gestalten. Es geht auch viel um Unternehmertum dabei und bin dann in der Stiftungswelt gelandet und habe dort viel rund um das Thema, wie kann man Menschen eigentlich für Demokratie begeistern und demokratisches Engagement unterstützen, gearbeitet. Das klingt jetzt ja erstmal so, wo sich alle fragen werden, was macht die eigentlich in der Bauwende? Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich habe tatsächlich so eine kleine Passion, die aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend stammt. Meine Familie kommt aus dem Bausektor. Also meine Großväter waren schon Handwerker und Architekten und meine Mutter und mein Vater sind eben auch Architektin und Bauingenieur. Und das heißt, ich bin mit sehr vielen Brücken und Gebäuden in Urlauben und auch auf Baustellen aufgewachsen. Und das hat mich offensichtlich nicht so ganz losgelassen. Woraufhin ich mich dann entschlossen habe, all dieses Wissen, was ich über die Jahre gesammelt habe, zu gesellschaftlicher Transformation und sozialer Innovation einmal zu übertragen und in den Bausektor mitzubringen. Und genau. Jetzt bin ich hier.
Du kennst also auch den Sprech der Architekten und Architektinnen und bist deswegen vielleicht auch ganz genau richtig hier. Ich freue mich total, dass wir mal so einen Outside-Blick in Anführungszeichen haben, gerade weil in der Architektur auch viel immer innerhalb der Branche gesprochen wird. Und das, was Katharina vorher beschrieben hat mit diesen ja, Krisen in Anführungszeichen, die es gerade gibt, die ja zwar die Bauwelt auch betreffen, aber oft in Verbindung, transdisziplinär, feldübergreifend. Das ist, glaube ich, sehr, ja, auch bereichernd, Menschen wie dich zu haben, die quasi ins Feld dann hineinkommen und da so ihren Weg oder ihren Zugang hineinbringen und hineintragen. Und ja, du hast ja auch schon so ein bisschen angefangen mit dem Transformationssprech. Du hast einen ganz tollen Titel auch bei euch, bei Project Together. Du bist Entrepreneur in Residence. Vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen mehr dazu sagen, wie deine Rolle innerhalb des Projekts ist und was das eigentlich heißt und was das ist, was du da machst.
Total gerne. Ja, danke, dass du noch mal auch darauf hinweist. Bitte weist mich gerne auch während unseres Gesprächs darauf hin, wenn es zu unverständlich wird. Das ist eine unserer ja, Krankheiten, die wir so ein bisschen mitbringen. Genau, Entrepreneur in Residence bedeutet bei uns, dass ich praktisch reingekommen bin ins Team, in Project Together, Plattform habe, die mich unterstützt, die Bauwende-Allianz aufzubauen. Und das ist auch tatsächlich so. Also ich habe, wie gesagt, auch schon Sozialunternehmen von Anfang an ohne so eine Plattform und ohne so eine Unterstützung aufgebaut. Und das macht einen Riesenunterschied. Bedeutet aber auch, dass ich einfach vollumfänglich dafür verantwortlich bin, diese Bauwende-Allianz zu gestalten, aufzubauen und auch dafür zu sorgen, dass sie finanziert ist.
Vielleicht, weil uns auch viele Studierende zuhören, kannst du auch noch mal ganz kurz erklären, was ist eigentlich ein Sozialunternehmen? Also was zeichnet das aus und wie finanziert sich das auch? Oder wie sind die Mechanismen, über die ihr auch Förderung oder Funding erhaltet?
Ja, sehr gerne. Also da gibt es tatsächlich keine einheitliche Definition, würde ich sagen. Also es gibt das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Das ist eine sehr schöne Anlaufstelle, wenn ihr euch für soziales Unternehmertum interessiert, könnt ihr euch mal anschauen. Und darunter fassen sich sehr viele Unternehmen, also praktisch, ja, einfach von der Rechtsform her sind das dann Unternehmen, die als Ziel haben und mit ihrem Produkt oder ihrem Angebot, ihrer Dienstleistung die Gesellschaft voranbringen. Das kann sowohl im sozialen Bereich sein, es kann aber natürlich auch im ökologischen Bereich sein oder in vielen anderen sozusagen positiven Gesellschaftsentwicklungen. Und das heißt, es sind Unternehmen, die jetzt keinen rein kapitalistischen Zweck haben, wo es nur darum geht, Geld zu verdienen, sondern wo es darum geht, praktisch auch einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Und die finanzieren sich sehr unterschiedlich. Also es gibt eben Unternehmen, die tatsächlich Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die sie verkaufen und die damit einfach Geld generieren. Und es gibt Sozialunternehmen, die ähnlich wie jetzt Vereine oder andere Non-Profit-Organisationen eher über Spenden und Förderungen finanziert werden. So ist das zum Beispiel auch bei Project Together momentan. Und es gibt Sozialunternehmen, die sind gemeinnützig und es gibt Sozialunternehmen, die sind nicht gemeinnützig. Oft sind sie gemeinnützig, was dann wiederum bedeutet, dass die Menschen, die die Unternehmen, also die GesellschafterInnen sind, sich keine Profitausschüttungen nehmen oder also keine Profitausschüttungen tätigen können. Und dann gibt es noch spannende andere Formen, wie zum Beispiel Unternehmen in Verantwortungseigentum. Das hat sich in den letzten Jahren entwickelt, wo praktisch dafür gesorgt wird, dass die Unternehmen aufgrund von bestimmten Teilhabe-Setups niemals verkauft werden können und einem anderen Zweck zugeführt werden können. Aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, wenn wir da noch mehr ins Detail gehen. Aber es zeigt sich, es ist ein total weites und total spannendes Feld und es geht letztlich darum, die Gesellschaft im Positiven voranzubringen und eben nicht einzelnen Menschen einen besonders hohen Profit zu generieren.
Die vielleicht dann noch eine Randbemerkung, dieses Thema Verantwortungseigentum kam auch schon mal in unserem Gespräch mit Hoskins Architekten tatsächlich zum Gespräch. Also auch in der Architektur gibt es diese New Work Diskussion oder auch diese Teilhabeschaftsbesitzdiskussionen für alle, die sich dafür interessieren, nochmal vielleicht dieses Gespräch als Empfehlung. Aber lass uns mal reinstarten, tatsächlich ganz direkt in die Bauwende-Allianz. Ich habe das vorher schon so kurz angeteasert. Im März gab es diese Offsite in Brandenburg, wo ihr eine Handvoll, zwei Hände voll, es waren ungefähr 20 Leute, glaube ich, wo wir uns so getroffen haben, auf einem netten Hof, um gemeinsam nachzudenken, darüber, was kann die Bauwende-Allianz eigentlich sein? War das der Start oder wann hast du quasi begonnen, diese Allianz aufzubauen? Und was ist eigentlich die Bauwende-Allianz?
Ja, ich erinnere mich natürlich noch total gerne an diesen Offsite und ich würde schon sagen, das war der Start. Ich habe natürlich schon vorher angefangen. Ich habe ein paar Monate lang davor schon viele, viele Gespräche und Interviews geführt, habe, was wir in unserer Sprache eine Exploration nennen, durchgeführt. Das heißt, ich habe mir einfach ein paar Monate lang mal angeschaut, können wir eigentlich mit unserem Ansatz, den wir bei Project Together einbringen, einen Mehrwert liefern für die Branche, für den Sektor, für die Bauwende. Und habe tatsächlich genau die gleiche Erfahrung ganz oft gemacht, wie du es vorhin schon gesagt hast, dass ich als Außenstehende sozusagen und wir als Außenstehende mit offenen Armen empfangen wurden. Es war wirklich toll zu sehen, wie eigentlich fast durch die Bank weg, sowohl planende Baufirmen, Kommunen, also sämtliche Leute aus der öffentlichen Hand, HandwerkerInnen, Kammern, also wirklich verschiedenste Akteure gesagt haben, auch die Finanzierenden, ne, ja, sowas braucht es unbedingt und total toll, dass ihr da mit eurem Transformationswissen reinkommt. Und ganz klar, ja, die richtige technische Bauwende-Expertise liegt natürlich bei uns und das sehe ich ganz genauso. Aber da, das ist sozusagen ein sehr gutes Match. Und daraufhin haben wir dann dieses Retreat, diesen Offsite organisiert, haben da ja auch mit verschiedensten Akteuren von Banken über Kammern, Planende, Handwerk, Wissenschaft, also wirklich verschiedenste Setups und verschiedenste Perspektiven zusammengebracht. Und das war der Start insofern, dass wir da uns ja sehr grundlegend Gedanken darüber gemacht haben, an welchen Punkten müssten wir eigentlich ansetzen, wenn wir jetzt so eine Allianz aufbauen und wie müsste so eine Allianz auch aussehen, damit sie möglichst viel bewirken kann. Und damals wurde relativ schnell klar, es gibt zwei Akteursgruppen, die neben all denen, die jetzt da schon präsent waren und die auch sehr stark in der Bauwende schon vertreten sind, unbedingt mit eine große Rolle spielen müssen und die wir unbedingt ansprechen müssen. Das ist einerseits Kommunen, weil die Bauwende passiert vor Ort und Kommunen sind sowohl diejenigen, die genehmigen, als auch die, die viel Auftraggebende sind für Bau im öffentlichen, also von der öffentlichen Hand, als auch andere Auftraggebende, private Auftraggebende, weil die natürlich letztlich auf mit der Art und Weise, was sie bezahlen, dann entscheiden, wie gebaut wird. Und wir haben festgestellt, Planende sind oft schon sehr weit oder wenn sie noch nicht so weit sind in der Expertise, sind sie zumindest oft sehr offen, praktisch sich in neue Arten zu bauen, auch traditionelle Arten zu bauen, aber auf jeden Fall kreative, also kreativ zu werden, um die Bauwende zu realisieren. Haben aber an manchen Stellen natürlich mehr Einfluss und an anderen Stellen weniger Einfluss, weil letztlich dann doch eben oft entschieden wird von Seiten der Auftraggebenden, was dann umgesetzt wird und was nicht umgesetzt wird. Und dann haben wir angesetzt und haben wenige Monate später, Mitte Juni, ein weiteres Event veranstaltet, wo wir eben ganz spezifisch den stärker Akteure aus dem Privatsektor, also Auftraggebende und auch Baufirmen, die umsetzen, eingeladen haben und haben da genau die gleiche Begeisterung eigentlich erlebt dafür, so eine sektorübergreifende Allianz aufzubauen. Viele haben gesagt, erstens, bisher, es gibt schon viele Netzwerke, aber bisher sind die oft sehr im Sektor verankert oder sogar in den konkreten Gewerken und sozusagen Berufen in der Baubranche verankert. Und dieses Übergreifende, also dass ich jetzt als Baufirma mit einer Kommune sprechen kann oder dass ich als Investor irgendwie mit einem Handwerker, mit einer Handwerkerin sprechen kann, das ist total wichtig und spannend und das braucht es wirklich für die Bauwende. Und das andere, was wir oft zurückgespiegelt bekommen haben, und das finde ich natürlich auch ein sehr spannendes Element, ist, dass es einfach eine total diverse Allianz ist dahingehend, dass wir sowohl ältere als auch jüngere Menschen haben, es sind sehr, sehr viele weibliche Personen dabei. Es ist vielleicht noch nicht so divers, wie es sein könnte, aber auf jeden Fall deutlich diverser als die Baubranche selbst. Oder beziehungsweise es zeigt, es repräsentiert sozusagen die jegliche Diversität, die auch in der Baubranche vorhanden ist. Und ich glaube, das finden auch viele sehr spannend an der Allianz. Und nach diesem Treffen sind wir dann relativ direkt in die Vorbereitung von konkreten Umsetzungsprojekten gegangen, weil wir ja nicht nur uns vernetzen wollen in der Bauwende-Allianz. Das ist natürlich ein toller Mehrwert, sondern wir wollen auch gemeinsam ins Tun kommen und an konkreten systemrelevanten Hebeln ansetzen, die die Bauwende voranbringen können.
Hey, Kurze Pause zur Erinnerung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über jegliche Form von Unterstützung. Ihr könnt den Podcast teilen und liken auf allen Plattformen, wo der Podcast zugänglich ist. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne eure Kommentare hinterlassen und uns Feedback geben, welche Themen ihr weiterhin hören wollt, was wir in der nächsten Folge behandeln sollen oder was wir noch besser machen können. Falls ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Und alle weiteren Informationen dazu und auch die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Ich habe jetzt nochmal so eine Basic-Frage und zwar bezieht sich auf das auf diesen Begriff Bauwende. Wir benutzen ihn ja auch relativ oft, Angelika, in allen möglichen Orten und Formaten, die sozialverträgliche Bauwende. Ich würde sagen, der Begriff ist auch noch nicht so alt. Früher hat man eher von der nachhaltigen Transformation oder so gesprochen. Was verbindest du mit diesem Begriff und was verstehst du auch konkret unter diesem Begriff? Weil ich glaube, das wird so oft gesagt und es ist so eine Hülle für sehr viel, ne?
Ja, absolut. Also genau die gleiche Erfahrung haben wir auch gemacht. Wir haben auch, also Bauwende-Allianz hieß dieses etwas im Werden eigentlich schon von Anfang an. Und wir haben tatsächlich zwischenzeitlich einen Namensfindungsprozess nochmal gemacht, weil wir gesagt haben, vielleicht muss das irgendwie anders heißen, vielleicht brauchen wir ein bisschen knackigeren Begriff und ist Bauwende überhaupt so verständlich? Letztlich sind wir wieder dabei gelandet, weil wir gesagt haben, es ist, was es ist und damit identifizieren sich dann auch viele. Aber natürlich kann Bauwende sehr vieles bedeuten. Für uns bedeutet es vor allem, einerseits einen starken Fokus zu legen auf die Frage, wie können wir graue Energie, sozusagen die Entstehung grauer Energie vermeiden. Also momentan gibt es ja im öffentlichen Kontext einen sehr starken Fokus bei Gebäuden auf Emissionen im Betrieb. Und uns geht es vor allem, würde ich sagen, darum, wie wir Emissionen in der Entstehung von Gebäuden vermeiden können. Aber es geht nicht nur um Emissionen, es geht natürlich auch um die Ressourcenthematik. Also wie können wir Ressourcen einsparen, wie können wir Ressourcenverschwendung vermeiden, wie können wir Abfallentstehung vermeiden. Und das ist ganz, ganz wichtig, uns geht es bei der Bauwende nicht nur um die ökologischen Aspekte, sondern auch ganz stark um die sozialen Aspekte. Also uns ist es total wichtig, diese Synergien, die ganz klar bestehen zwischen einer ökologischen und sozialen Bauwende, also dem ökologischen Bauen und ja auch dem sozialen Wohnen zu ermöglichen, die zu hebeln. Und das ist, glaube ich, eigentlich fast die größte Herausforderung, obwohl sie ganz klar da sind. Aber da freue ich mich auch noch ein bisschen mehr drüber zu sprechen. Und natürlich geht es auch immer darum, wie ist es in unserem System, so wie es gestrickt ist, auch ökonomisch machbar. Das ist ganz klar. Was wir jetzt in letzter Zeit gemerkt haben, ist, dass es teilweise schwer ist, die Bauwende von der Wärmewende komplett abzukoppeln. Also das wollten wir eigentlich am Anfang sehr klar tun, habt ihr ja auch gemerkt bei meiner Begründung. Und gleichzeitig sehen wir jetzt, dass natürlich, wenn wir über Sanierung sprechen, auch ganz klar das Thema energetische Sanierung eine Rolle spielt. Und das muss man mitdenken, ist aber, glaube ich, jetzt nicht immer unser Hauptfokus.
Vielleicht nur als Einschub aus einer politischen Perspektive gibt es da gerade so ein bisschen Streit zu diesem Thema, der Frage CO2-Fokus bei Gebäuden oder Energieeffizienz-Fokus bei Gebäuden. Also das kann man vielleicht für die Nerds, kann man das nochmal ergänzen als einen Debattenbeitrag. Ist natürlich nicht so polar in entweder das eine oder das andere zu trennen, sondern muss natürlich auch gemeinsam gedacht werden. Aber ich glaube auch schon, wie du jetzt diesen Begriff aufgefaltet hast, da zeigt sich, wie sehr und wie viele Themen da auch zusammenhängen, ne? Und wie du gesagt hast, ne, man kann vielleicht gewisse Dinge gar nicht trennen. Was ich total spannend fand bei der Offsite ist, dass ihr ja schon gekommen seid mit einer Idee von, was sind die Hebel oder was sind quasi die Themen, die ihr auf jeden Fall angehen und bearbeiten wollt. Und das war für mich so total erfrischend, weil ich ganz oft das Gefühl habe, in der Hochschuldebatte oder im Architekturdiskurs, da fällt es ganz oft schwer zu sagen, okay, was sind jetzt die fünf Sachen, auf die wir uns draufsetzen und da wollen wir was tun. Das war ja auch vom, wir müssen ins Tun kommen und von Impact gesprochen. Kannst du uns einmal mitnehmen, was waren diese Hebel, die ihr damals identifiziert habt und wieso und wie hängen die mit Impact zusammen?
Genau, also wir hatten vorab vier Wirkungsfelder identifiziert. Wir nennen das Wirkungsfelder, also man kann es auch Hebel oder wie auch immer nennen, ne? Also und das war tatsächlich, das kam einfach aus vielen Vorgesprächen, die ich vorher geführt hatte. Und das sind eigentlich, würde ich sagen, wirklich so zentrale Felder. Da gibt es natürlich noch andere, aber genau wie du gesagt hast, irgendwo muss man anfangen und irgendwo worauf muss man sich konzentrieren. Wir haben gesagt, Einmal geht es sehr stark darum, das Thema Bestandserhalt und Bauen im Bestand zu fördern und da anzusetzen. Dann geht es darum, und das hängt natürlich auch sehr eng zusammen, um das Thema Flächenneutralität. Also wie können wir dazu beitragen, dass keine weiteren Flächen versiegelt werden oder sogar Flächen entsiegelt werden? Momentan werden ja weiterhin täglich viel mehr Flächen ausgewiesen für Bauland, als wir das eigentlich uns zum Ziel gesetzt haben als Gesellschaft. Ein weiteres Thema war natürlich die Frage, wie können wir zirkuläre und biobasierte Baumaterialien zur Norm machen? Also wie können wir dafür sorgen, dass es dafür auch Märkte gibt und dass die einfach viel leichter verfügbar sind, günstiger sind und praktisch das neue Normal werden? Und dann noch das ganze Thema, ja, wie können wir eigentlich bezahlbares Wohnen ermöglichen? Denn wir glauben, dass das total eng zusammenhängt. Und letztlich haben wir dann gesehen, das sind Wirkungsfelder, die sich an ganz vielen Stellen überschneiden. Also die lassen sich auch gar nicht so, also manche lassen sich natürlich trennen, aber an vielen Stellen hängt auch alles zusammen. Das heißt, das sind praktisch vier Bereiche, die uns so eine Orientierung geben, in welchen Bereichen wir uns eigentlich bewegen mit der Bauwendeallianz, und haben dann im weiteren Verlauf nochmal Hebel identifiziert. Also wenn wir uns so das gesamte System der Baubranche sozusagen angucken, haben wir uns einfach ein paar Hebel angeschaut, die man gleichzeitig bewegen müsste, um die Bauwende nach vorne zu bringen. Und da zählen einige dazu. Also da gibt es zum Beispiel das Thema, wie können wir systematisch eigentlich aufzeigen, dass die Bauwende machbar ist. Ne? Also wir wissen das, also ich sage mal, wir wissen das schon, dass die Bauwende total machbar ist, aber viele wissen das noch nicht. Viele haben das Gefühl, das ist irgendwie in kleinen Nischenprojekten umsetzbar, aber es ist vielleicht nicht im großen Stil umsetzbar. Dann geht es natürlich, ist ein Hebel natürlich ganz stark die Finanzierung. Wer finanziert eigentlich die Bauwende im Sinne von nachhaltigem Bauen, Umbauen, langfristig bezahlbarem Wohnen? Das ist alles finanzierbar, aber im aktuellen System gibt es dafür noch wenig Instrumente. Dann, was natürlich immer genannt wird, sind die Frage der Regulierung und der Gesetze, Gesetzgebung, Normen. Also wie müssen die angepasst werden, dass es einfacher ist, die Bauwende umzusetzen? Das geht schon heute, auch mit der bestehenden Regulatorik, aber man muss es wirklich wollen und man muss auch bereit sein, da gewisse Verantwortung selbst zu übernehmen, und das muss einfach leichter werden. Gleichzeitig, also vielleicht vorweg, das sind die drei Hebel, auf die wir uns dann letztlich konzentriert haben oder jetzt entschlossen haben, uns jetzt erstmal für den Anfang in der Bauwendeallianz zu konzentrieren, in Verbindung mit diesen Wirkungsfeldern, die ich gerade schon genannt habe. Wir haben aber auch noch weitere Hebel identifiziert, haben uns jetzt erstmal auf diese drei konzentriert, weil wir gesagt haben, das sind eigentlich die wichtigsten und wirkmächtigsten. Und du hast auch nach der Frage oder hast auch gefragt, was bedeutet eigentlich Wirkung oder Impact? Und vielleicht erstmal ganz grundlegend, Wirkung bedeutet ja eigentlich nur, und auch in, also ich finde, das ist ein schönes Bild, weil das auch bei uns das bedeutet, es gibt eine bestimmte Situation, dann gibt es eine Intervention und am Ende hat sich die Situation verändert. Das heißt, es gibt was wir Outcome nennen, also ein Ergebnis, was anders ist als das, was vorher war. Ne? Das ist also Beispiel Kopfschmerztablette. So, man hat Kopfschmerzen, man nimmt eine Kopfschmerztablette, die wirkt, dann hat man keine Kopfschmerzen mehr. Das ist eigentlich Wirkung. Ne? Aber natürlich ist das jetzt in so einem Kontext von der Bauwende, was ein wirklich systemisches Thema ist, also wo ganz viele Akteure miteinander interagieren, wo jetzt nicht ein Akteur was verändert und dann zack, wird alles anders, sondern wo es wirklich eine Veränderung an ganz, ganz vielen Stellen und an ganz, ganz vielen Hebeln braucht. Ich habe vorhin nur drei genannt, es gibt noch viele andere. Das ist natürlich deutlich komplexer, aber es ist natürlich auch möglich, und unser Ansatz ist es eben zu sagen, es müssen viele Akteure mit ihren jeweiligen Stärken und Kompetenzen an vielen Stellen des Systems ansetzen, um eine gemeinschaftliche und systemische Wirkung zu erzeugen. Die zu messen, ist tatsächlich eine Riesenherausforderung. Also da braucht man nicht drum rumreden. Wir arbeiten deswegen mit sogenannten Stories of Change, also praktisch Geschichten, die zeigen, was sich verändert hat. Gerade weil das natürlich eine Veränderung ist, die tendenziell über einen längeren Zeitraum passiert. Natürlich kann man die messen, also man kann die gesamtgesellschaftlich messen, und also das tun ja auch Akteure, das kann man auch vorantreiben. Also da kommt dann wieder die Wissenschaft sehr stark rein oder eben auch staatliche Institutionen, die natürlich ein Interesse daran haben zu verstehen, wie viel CO2 wird eigentlich kollektiv emittiert, jetzt als Beispiel im Gebäudesektor, oder wie viel Ressourcen verbrauchen wir, wie viel Abfall entsteht, wie viel Prozent, wenn man jetzt mal wieder zum Thema energetische Sanierung kommt, also wie hoch ist die Sanierungsquote? All das sind ja Kennzahlen. Wenn die steigen, merken wir, okay, es hat irgendeine Form von Wirkung gegeben. Natürlich werden wir, also wir setzen uns zum Ziel als Bauwendeallianz, da einen substanziellen Beitrag zu leisten, indem wir eben zentrale Akteure Akteure, die alle ihren Beitrag wiederum leisten können, zusammenbringen, ins gemeinsame Tun bringen und so weiter. Aber Zahlen zu messen, was unser Beitrag ist, das ist schwierig. Wir können es eben an konkreten Veränderungsgeschichten festmachen, wo wir sehen, aha, da haben sich die und die Akteure kennengelernt, die haben sich, sind sozusagen zusammengekommen in der Allianz, haben dann ein Projekt gestartet und das Projekt wiederum hat systematisch zum Beispiel aufgezeigt, wie man bezahlbaren Wohnraum im Bestand mit wenigen ökologischen Umbaumaßnahmen ermöglichen kann. Und das ist natürlich toll, wenn wir da einen Beitrag leisten können. Aber ehrlich gesagt geht es uns auch jetzt nicht total stark darum zu wissen, was ist jetzt genau unser Beitrag, sondern uns geht es einfach darum, das Ganze voranzubringen.
Ich finde es interessant, wie du das jetzt nochmal beschrieben hast, auch mit der Komplexität und den vielen Interessensgruppen ja letzten Endes. Und da würde ich jetzt gerne mal eine Beobachtung teilen. Also ich bin ja auch in der Lehre, ich unterrichte Baukonstruktion, ne? Also in der Lehre und rein sprachlich kommunikativ sind wir sehr, sehr weit bei der Bauwende, ne? Und das, oder auch die Verbände, der BDA mit Haus der Erde, Bauhaus der Erde, das ist irgendwie alles total klar. Aber wenn es dann auf die Realität trifft, entstehen ja so viele Widersprüchlichkeiten und Ambiguitätsmomente, die man aushalten muss. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man anfängt, das zu kommunizieren, dass man nicht nur so linear, okay, das ist die Idee, so wird's gemacht und dann würden sozusagen diese ganzen Momente, wo es nicht klappt, das kommuniziert man nicht mit. Also zum Beispiel auch, also okay, wir wollen keine Einfamilienhäuser mehr. Es ist aber tatsächlich so, dass die Architekten und Architektinnen in den Einfamilienentwürfen ganz oft ihre ökologischen oder Erfindungen testen, ne? Also da steht schon wieder ein Widerspruch. Dann haben wir natürlich die ganzen Hersteller, die sich sehr stark der Nachhaltigkeitskommunikation auf jeden Fall verpflichtet fühlen, die aber ja in den letzten Jahrzehnten immer mehr auf Produkte statt auf Materialien setzen. Und da kommt es natürlich zu solchen Gemengelagen, die ja sehr schwierig auch sind, aufzulösen. Deswegen finde ich es auch jetzt einfach eine interessante Phase. Ich glaube, wir sind so massiv im Reality-Check, politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich. Aber ich glaube, jetzt wird es einfach richtig spannend.
Absolut. Also dem würde ich zustimmen. Und das ist, also ich will es jetzt auch nicht zu sehr in die Theorie reinheben, aber ich glaube, es ist ja auch nicht verwunderlich, dass zunehmend Akteure sich der Bauwende zuwenden und Interesse dafür haben, auch für Nachhaltigkeitsthemen, einfach weil es in den letzten Jahren eigentlich immer weiter davon weggegangen ist, ne? Und wir dadurch in eine Krise geschlittert sind. Einerseits steigt natürlich das Bewusstsein klar, auch rund um die Klimakrise allgemein und dass da dringend was zu tun ist. Aber ich glaube, es ist auch einfach, wird dadurch ja auch immer sichtbarer, weil genau diese Entwicklungen, die du jetzt beschrieben hast, eigentlich über die letzten Jahre eben immer exponentieller wurden und dadurch viele eben auch gemerkt haben, so, oh, jetzt müssen wir wirklich was ändern. Und aus diesem System aber rauszukommen, ist gar nicht so einfach, ne? Und genau deshalb braucht es aus unserer Perspektive nicht ausschließlich, also es braucht natürlich auch klar technische Innovationen. Ich glaube, Rückschritt ist nie interessant, eigentlich für keinen Akteur. Das heißt, wieder zurück, sozusagen zurückzugehen, ist problematisch, aber es braucht ja sowohl technische Fortschritte als auch teilweise an manchen Stellen vielleicht eine Rückbesinnung auch auf Momente, wo Dinge schon anders und besser funktioniert haben, auch im Baukontext. Und gleichzeitig braucht es, glaube ich, einfach ganz, ganz eine Verbesserung in den Prozessen der Zusammenarbeit, sowohl im konkreten Baukontext, also Thema integrale Planung und wie kann man eigentlich von Anfang an mit allen Akteuren, die an einem Bauwerk beschäftigt sind, das so zusammen gestalten, inklusive derjenigen, die es später nutzen werden, dass eben möglichst viele Ressourcen gespart werden können, dass möglichst viel auch vorweg schon geplant werden kann, dass möglichst wenig Konkurrenz und Gegeneinander im Prozess entsteht und möglichst viel, das ist unser, also es ist ein Gemeinschaftsprozess, bei dem wir gewisse gemeinsame Ziele verfolgen. Und also das wissen ja, weiß man, glaube ich, inzwischen auch schon, dass das einfach im individuellen Bauwerk einen sehr, sehr großen Beitrag dazu haben kann, dass das Gebäude am Ende, also dass da Materialien eingespart werden, dass es irgendwie möglichst so auch, also langfristig nutzbar ist und so weiter. Als auch im Gesamtkontext der Bauwende ist es eben total wichtig, dass viele Akteure, also über Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft hinweg an einem Strang ziehen. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Interessen, das ist ganz klar. Also natürlich gibt es Zielkonflikte und genau deswegen ist es ja auch spannend. Sonst wäre es, glaube ich, auch nicht so eine große Transformationsherausforderung.
Ihr bewegt euch ja mit Project Together auch im, sowohl im vorpolitischen als auch im politischen Raum. Wir sind ja quasi damit eingestiegen. Wir haben ja auch erleben gerade Umbruchzeiten, die auch Auswirkungen auf das Thema Bauwende haben werden. Letzte Woche war Jens Spahn aktiv unterwegs und hat gesagt, dass gewisse Gesetzesvorhaben wieder zurückgedreht werden, weil sie Unsinn wären. Also wir erleben ja auch, na, das hast du jetzt auch gerade angesprochen, dieses Zurück zu Zeiten, die es eigentlich so nie gab, dieses Motiv. Wobei ganz viele Akteure aber auch sehr progressiv nach vorne drängen, also quasi in die andere Richtung ziehen. Wie nimmst du gerade die aktuelle Situation wahr und was ist eigentlich euer Planungshorizont? Ne? Also Planen an sich sind ja auch wahnsinnig lange Zyklen. Also wie plant ihr die Bauwendeallianz in diesen aktuellen Verwerfungen, aber auch mit Perspektive in die längere Zeit nach vorne?
Also jetzt mal, um auf den aktuellen politischen Kontext zu kommen, also für uns als Project Together und auch für die Bauwendeallianz ist das eine total spannende Zeit, weil immer wenn viel in Bewegung ist, gibt es Möglichkeit zu gestalten und mitzugestalten. Und unsere Aufgabe ist es jetzt praktisch zu sehen, welche Akteure können wir auch unabhängig davon, wie jetzt die nächste Bundesregierung zum Beispiel aussehen wird, mitnehmen. Und unsere Überzeugung ist es eigentlich, dass gerade rund um das Thema Bauwende und gerade die Frage nach, wie lösen wir eigentlich sowohl die Baukrise als auch die Wohnungskrise in Deutschland, dass das ein Interesse von allen politischen Parteien ist und dass es dann, also dass alle politischen Parteien da irgendein Lösungsangebot machen müssen. Ja, und natürlich ist die Herausforderung, und das ist aber aktuell ja auch schon der Fall, also auch im aktuellen politischen Kontext und in den letzten Jahren, dass eben soziale und ökologische Themen häufig im öffentlichen Kontext gegeneinander ausgespielt werden und eben nicht synergetisch gesehen werden. Ich sehe das auch, dass das auch schwierig ist. Da sind ja auch ganz viele Narrative mit verbunden, wo PolitikerInnen, die vielleicht jetzt nicht auch die größten ExpertInnen auf dem Gebiet sind, auch Angst haben oder Sorge haben, irgendwie sich in Felder zu bewegen, die einfach einen Backlash herbeiführen. Ja. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch immer wieder die Beobachtung, also haben wir in der Vergangenheit sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern immer wieder erlebt, dass gerade bei Entwicklungen, die eigentlich aus verschiedenen Gründen kommen müssen oder die relativ naheliegend sind, manchmal auch ungewöhnliche politische Akteure eher dazu beitragen können, dass sie umgesetzt werden, als die, von denen man es eigentlich erwarten würde. Also Stichwort Ausstieg aus Atomenergie zum Beispiel. Und was wir natürlich haben, ist, dass wir von EU-Seite eine relativ, also könnte natürlich noch ambitionierter sein aus meiner persönlichen Perspektive, aber grundsätzlich eine relativ gute Vorlage jetzt erstmal haben für die nächsten Jahre, für bestimmte, insbesondere die Karbonisierungsprozesse, die jetzt überhaupt erstmal umgesetzt werden müssen.
Ich springe da nur ganz kurz rein, als für alle, die, wir haben ein sehr neugieriges Publikum, alle, die weiter recherchieren wollen, die EPBD, European Building Directive, kann man sich dazu mal anschauen, für alle, die das interessiert.
Und das muss einfach umgesetzt werden und genau, ich will da jetzt gar nicht zu sehr abnörden politischerweise. Es kann natürlich sein, dass es auch die nächste Bundesregierung sich dazu entscheidet, das zu verzögern und einfach Strafzahlungen hinzunehmen. Aber grundsätzlich muss es umgesetzt werden. Und da ist, glaube ich, das Schöne auch, dass es eben vielfältige Akteure in der Gesellschaft gibt, also sowohl in der Politik und ich würde auch sagen, in allen Parteien gibt es progressive Stimmen, die davon überzeugt sind, dass sich was verändern muss, dass wir nicht mehr so bauen können wie bisher, dass wir für die Wohnsituation was verändern müssen, gesamtgesellschaftlich. Und das ist das Schöne. Und unser Ansatz ist es eben zu sagen, lass doch mal schauen, welche überparteilichen Ansätze es eigentlich gibt, da größte gemeinsame Nenner zu finden. Vielleicht nicht mit dem gleichen Narrativ, vielleicht nicht mit der genau gleichen Lösung, aber mit dem gleichen Ziel. Und da dann sozusagen denjenigen den Rücken zu stärken, die diese gleichen Ziele verfolgen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es natürlich aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft auch vielfältige Akteure gibt, die sehr klar auch in die gleiche Richtung schauen. Und die Politik ist ja nicht die einzige Macht in diesem Land, sondern die Gesellschaft wird gemeinsam gestaltet von allen. Und ich glaube insbesondere von wirtschaftlichen Akteuren, die einfach sehen, dass sich die Dinge verändern werden und die sich dann lieber jetzt auf den Weg machen, als zu warten, bis es dann unbedingt umgesetzt werden muss und sie haben eigentlich keinen Plan dafür, geht tatsächlich auch eine relativ vielversprechende Transformationsmacht aus. Und dementsprechend sehe ich jetzt die aktuelle politische Situation als eine, wo viele Gestaltungsspielräume offen sind und wo wir einfach schauen müssen, wer sind dann die Akteure, mit denen wir gemeinsam unsere Ziele voranbringen und überhaupt diese Ziele auch ausloten, ne? Also wir als Allianz sind ja auch einfach eine Plattform, die zwar klare Ziele formuliert hat. Wir haben vor kurzem ein Manifest, also gemeinsam ausgearbeitet, in denen die auch formuliert sind, aber wo natürlich auch immer wieder, wo es auch immer wieder darum geht, gemeinsam diese Ziele dann auch weiter auszuhandeln und voranzutreiben. Und du hast noch nach dem Planungshorizont gefragt. Also der ist natürlich, geht natürlich über politische Zyklen hinaus bei uns. Gleichzeitig würde ich sagen, realistisch so schnell, auch wenn natürlich der Bausektor und Planungs- und Bauprozesse eher lange Prozesse sind, passiert gerade so viel um uns herum. Und ich würde sagen, unser Planungshorizont für so eine Allianz sind jetzt vorweg erstmal so irgendwas zwischen 3 bis 5 Jahren. Und dann schauen wir einfach weiter, ne, wo wir dann stehen und was es dann braucht und wie es dann weitergeht.
Habt ihr eine Zielsetzung, wo ihr stehen wollt? Also wir waren vorher schon mal beim Messen und du hast gesagt, ne, es geht eher so um ja, Stories of Change oder quasi Geschichten aufzumachen. Gibt es quasi so eine größere Idee, vielleicht auch verknüpft mit dem Manifest, was erreicht werden soll?
Also, ja, klar, wir haben viele Ziele und es hängt natürlich sehr davon ab, wie viele Akteure wir dann letztlich mobilisieren können, die sich dann auch mit der, also für die Umsetzung mit einsetzen. Und ich glaube, ein großes Gesamtziel ist es natürlich genau das, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses Thema, wie kriegen wir eigentlich die Synergien zwischen den sozialen und den ökologischen und ökonomischen Aspekten der Bauwende gehoben. Also die Bauwende ist ja ein längerfristiges Unterfangen und ich glaube, ein wichtiger Beitrag wird es tatsächlich sein, zu verstehen und auch sichtbar zu machen, was es da für gute Lösungsansätze gibt und wie man die in die Breite bringen kann. Gleichzeitig natürlich dieses ganze Thema, was ich vorhin gesagt habe, zirkuläre Materialien zu etablieren, also da praktisch wirklich aufzuzeigen, wie vielleicht auch im regionalen Kontext Wertschöpfungskreisläufe aussehen können, die funktionieren und die einfach Zirkularität deutlich ermöglichen und erleichtern. Ich glaube schon, auch dieses ganze Thema Roadmaps, also politische Roadmaps zu entwickeln und dann auch gesetzlich umzusetzen, die einerseits die Emissionsreduktion, aber natürlich auch die Reduktion von Ressourceneinsatz ermöglichen und vor allem eben Bestandserhalt, stärken. Das sind definitiv auch Ziele und ich glaube, was die Flächenneutralität anbelangt, da wäre es überhaupt schon wünschenswert, dass wir überhaupt diese Flächenneutralität 2050, wie sie irgendwie angedacht ist, wenn wir da in die richtige Richtung gehen, das wäre schon sehr, sehr gut. Also das sollten wir wirklich schaffen als Gesellschaft. Und das sind eben so die größeren Ziele, wo wir sagen, da wollen wir drauf einzahlen, mit ganz konkreten Projekten. Und ja, letztlich quantitativ festmachen lässt sich das jetzt nicht, aber ich glaube, das sind schon so die Bereiche, wo wir sagen, da wollen wir hinlaufen und je mehr Akteure wir mobilisieren und ins Tun kriegen, desto größer ist dann am Endeffekt der Beitrag dazu.
Wir hatten jetzt eine sehr hohe Flughöhe, aber ich wollte auch noch mal so den großen Rahmen hören. Und ich bin natürlich auch neugierig, wo so die insgesamte Planung hingeht. Ja, vielleicht werden wir noch mal so ein bisschen konkreter. Wir stellen hier auch immer wieder How-to-Fragen. Vielleicht kannst du einmal so erzählen, auf der einen Seite, du hast vorher so diese ganzen Komplexitäten beschrieben. Was heißt denn das für deinen Arbeitsalltag? Also sitzt du vor einer riesigen Mindmap? Also auch, wie macht ihr Wissensmanagement? Wie sammelt ihr? Du hast vorher auch gesagt, diese Hebel kamen aus den Vorgesprächen. Vielleicht kannst du einmal einen Einblick geben, was das heißt, so tatsächlich in deinem Arbeitsalltag.
Also erstmal habe ich meistens viel zu wenig Zeit, um mich vor irgendwelche Mindmaps zu setzen oder irgendwie die Dokumentation ordentlich zu machen. Ich versuche das natürlich trotzdem, aber ich führe einfach sehr, sehr viele Gespräche und treffe sehr viele Menschen tatsächlich, wo dann immer wieder neue Ideen oder also erstmal Informationen reinkommen, aber natürlich auch Ideen entstehen für Projekte, die wir ja facilitieren können, orchestrieren können mit ungewöhnlichen Akteuren. Wir machen viele Workshops, in denen es darum geht, gemeinsam weiterzudenken, Themen zu erarbeiten. Und ich sag mal, diese, du hast ja vorhin schon von dem Offsite erzählt oder ich habe von diesem Event erzählt, was wir gemacht haben. Wir haben natürlich immer wieder Momente, wo wir einfach Akteure dann in konkreten Formaten zusammenbringen, wo die ins Arbeiten kommen, ins Denken kommen und auch Vertrauen aufbauen. Und das ist, glaube ich, ein total wichtiger Aspekt unserer Arbeit, sowohl dieser vielen Gespräche, die ich führe, als auch der verschiedenen Formate, die wir ermöglichen, dass es auch total wichtig ist, in so einer Allianz und dadurch auch im Sektor Vertrauen zwischen Akteuren aufzubauen, die sonst vielleicht gar nicht so ein großes Vertrauen voneinander ineinander haben oder vielleicht auch gar nicht so eine hohe Meinung von der jeweiligen gegenseitigen Arbeit. Also allein schon irgendwie zu ermöglichen, dass ein, ich sage jetzt mal, ein Bauinvestor ein besseres Verständnis dafür kriegt, welche Realitäten eigentlich eine Person, die in der Kommune Bauanträge bewilligt, welche Herausforderungen die so in ihrem Alltag hat und wie die so arbeitet, das macht oft schon einen Riesenunterschied. Und gleichzeitig, also wir kommunizieren einfach sehr, sehr viel, wir vernetzen sehr viele Menschen. Und ganz konkret, was Tools anbelangt, klar. Also ich persönlich arbeite zum Beispiel immer noch sehr gern visuell und auch von Hand. Und dann muss das irgendwie in den digitalen Raum übertragen werden. Das mache ich dann auch. Also jetzt, ich meine, ganz konkrete Tools, klar, wir arbeiten mit Miro, wir arbeiten mit Notion. Wir haben praktisch da einfach eine digitale Bibliothek von all unseren Projekten, Themen, Interviews angelegt, wo wir das, ja, dass da einfach auch drauf zugegriffen werden kann von allen, die daran arbeiten. Am Ende geht es aber, glaube ich, weniger darum, dieses ganze Wissen zu sammeln, sondern eher darum, wo sind diese Momente der Energie und da entwickelt man mit der Zeit auch so ein Gefühl dafür und eine Erfahrung, wo es eine Passung gibt zwischen Akteuren, die normalerweise überhaupt nicht zusammenarbeiten würden oder wo es irgendwie eine Idee gibt für ein Projekt, wo man sagt, so, ah, das würde jetzt wirklich was verändern, wenn wir da reingehen und das unterstützen. Und unsere Rolle ist dann einfach ganz oft, wirklich die Akteure zu begleiten, Räume zu ermöglichen, wo die überhaupt in dieses gemeinsame Ideenfinden kommen können. Auch zu gucken, wie können wir Ressourcen beschaffen, dass das umgesetzt werden kann. Und dann einfach, ja, wo auch immer Ressourcen, also seien es personelle Ressourcen oder an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch finanzielle Ressourcen aufzubringen, damit solche Projekte, die einfach normalerweise nicht im Arbeitsalltag der Leute stattfinden, dann auch ins Leben kommen können.
Ich habe das auch gefragt, vielleicht kann da Katharina auch gleich nochmal ihre Reflexion zuteilen, weil viele der Dinge, die du so beschreibst, eigentlich auch ein sehr aktiver Bestandteil in der Architekturausbildung sind, ne? Also das ist natürlich nicht auf dem Level und dem Grad, den du das machst, aber in der Regel hat man irgendwie, bevor man anfängt, das Projekt zu machen, so eine intensive Recherchephase, schaut, wer sitzt am Tisch, wer sind die Akteure, die ich einbeziehen muss im Entwurf. Also es gibt so ein Skillset, das man auch in der Architektur antrainiert bekommt, auch so hinsichtlich der, was ist eigentlich die Energie, wo ist das Potenzial und wie finde ich dieses Potenzial und übersetze ich es ins Machen. Und ich erlebe das jetzt natürlich aus meinem aktuellen Beruf heraus nochmal anders und sehe dann oft so Anschlusspunkte für Architektinnen und Architekten und merke dann oft, dass das gar nicht reflektiert wird, quasi innerhalb der eigenen Berufsgruppe, also innerhalb des Architekturberufs, was das eigentlich für eine Fähigkeit und für eine Kompetenz ist, weil das ja wiederum, ne, gerade wenn wir über Umsetzung der Bauwende im Hier und Jetzt und in Projekten sprechen, dann ist es ja ganz oft die Aufgabe von Architektinnen, diese Dinge zusammenzuführen oder eben vielleicht diesen Impuls zu geben, dass man Dinge auch anders machen kann. Deswegen habe ich da jetzt auch so genau nachgefragt, weil sich für mich auch immer wieder die Frage stellt, wie kann man das vielleicht noch verstärken oder auch umsetzen in der Lehre, dass den Studis das klar wird, was das eigentlich für ein Potenzial und für eine Fähigkeit ist, die sie da in der Hand haben.
Also das würde ich auch sagen, dass ich das auch total erlebe, dass genau dieses sehr kreative Potenzial, am Ende geht es um Design, ne? Und ich meine, das eine ist, also designt, plant, entwickelt man ein Gebäude oder ein Quartier oder was auch immer, ne? Wenn man jetzt mal aus stadtplanerischer Sicht auch drauf guckt. Oder designt man eben Prozesse und Formate, die dazu führen, dass bestimmte Akteure besonders gut zusammen ins Tun kommen und dann wiederum Projekte, wo wir aber eher dann ja auch unterstützen, die dann tatsächlich auch gesellschaftlich was verändern. Und ich glaube, also wir merken einfach immer wieder, dass genau dieses Zusammenspiel zwischen der Expertise der Menschen, die wirklich in den jeweiligen, also in der Branche aktiv sind, in ihren Berufen drinstecken und die uns genau sagen können, da sind die Herausforderungen, das bräuchte es eigentlich und so stelle ich mir das vor, aber die aus völlig natürlicher Weise nicht den Überblick oder nicht auch gar nicht die Zeit und die Gedankenkapazitäten sozusagen haben, sich kontinuierlich zu informieren und diesen Überblick zu behalten, was passiert eigentlich im System und wo müsste man jetzt politischem Handeln zwischen privatwirtschaftlichen Interessen und vielleicht ökologischen und sozialen Herangehensweisen. Wo gibt es da jetzt so diesen Sweet Spot, wo man dann tatsächlich was vorantreiben kann? So, und dabei können wir halt unterstützen.
Ich habe aber gleichzeitig das Gefühl, dass es auch in unserer Branche, aber auch gesamtgesellschaftlich so eine Skepsis auch wächst, ne, vor den vielen Experten und Expertinnen immer mehr. Also es war ja vor kurzem in der Brand 1 war eine große Geschichte mit Thomas Auer, dem Mitgründer von Transolar, der nochmal dargelegt hat, eigentlich das, was so in den letzten 20 Jahren passiert ist, diese hochtechnologische Gebäudeertüchtigung, dass sie teilweise jetzt nochmal zurück evaluiert haben, was haben sie eigentlich damals gerechnet? Und er meinte, im Mittel haben wir uns 70% verrechnet. Warum? Weil die Menschen sich in den Häusern nicht so verhalten haben, wie wir das in die Rechnung genommen haben. Und ich habe schon das Gefühl, dass das auch bei Architekten und Architektinnen, also diese, okay, es kommen die Regulierungen, dann ändert sich was, dann brauchen wir noch mehr Leute, die mitsprechen und noch mehr Experten. Und dann haben wir nicht nur wie früher einen Statiker, haben wir einen Bauklimatiker, haben wir einen Boden. Und das ist ja sehr interessant, weil damit beschäftigst du dich ja auch, wie kann man eigentlich in einer Gemeinschaft oder in so einer, in einem Kollektiv eigentlich wirklich zur tragfähigen Lösung kommen? Und wie kommt es nicht einfach dazu, dass alle von unterschiedlichen Hebeln angreifen und ich dann am Ende ein Produkt oder ein Projekt habe, was das gar nicht einlösen kann, was wir alle am Anfang gesprochen und gedacht haben? Also dieser Gap, der entsteht zwischen dem, was wir alle kommunikativ tun und dem, was dann wirklich in Handlung entsteht. Ich glaube, das ist gesamtgesellschaftlich gerade auch ein sehr, also das ist einfach ein Ding, die in vielen Leuten so brodelt, ne?
Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, was ich so aus der Branche zurückgespiegelt bekomme, ich glaube, das ist ja inzwischen eine ziemlich große, also da gibt es eine ziemlich große Anerkennung dafür, dass diese Hochtechnologisierung eher wieder, also dass man davon wieder wegkommt, ne? Und ich glaube, das ist natürlich immer eine Herausforderung, dass es einfach gewisse Trends gibt, von denen man dann relativ zügig merkt, so, es war jetzt vielleicht nicht die richtige Richtung. Und da muss ich sagen, bin ich eigentlich angesichts dessen, dass die Baubranche ja eher in langfristigen Zyklen funktioniert, einfach aufgrund dessen, dass Projekte einfach sehr langfristig laufen. Also ich will nicht sagen, dass sie unbedingt langfristig denkt, aber auf jeden Fall die Projekte dauern irgendwie länger, bin ich eigentlich dann doch immer wieder positiv überrascht, wie schnell dann auch gerade technische Erkenntnisse sich direkt niederschlagen in konkrete Umsetzungen im also bei allen beteiligten Akteuren. Also das braucht, finde ich, gar nicht so lange. Also ich finde gerade so dieses, wenn neues Wissen entsteht, dann wird das auch relativ schnell umgesetzt in der Realität. Das finde ich ziemlich beeindruckend tatsächlich, weil da kenne ich durchaus andere Branchen und Bereiche, wo die deutlich weniger wissensaffin sind, sage ich jetzt mal. Und die vielleicht auch sagen, ja gut, da gibt es zwar eine Erkenntnis, aber wir haben das schon immer so gemacht, so ist uns doch egal. Also das finde ich tatsächlich eine positive Beobachtung von außen jetzt nochmal. Und gleichzeitig diese Frage, wie können eigentlich verschiedenste Akteure dann da sehr gewinnbringend zusammenarbeiten? Das ist natürlich eine total relevante. Und ich glaube, ja, also das steht mir überhaupt nicht zu, das jetzt zu beurteilen, wie sinnvoll das ist, dass da noch viel mehr Expertisen dann irgendwie eingeholt werden und notwendig sind. Gleichzeitig ist es, glaube ich, so, dass es, also wenn Aushandlungsprozesse involviert sind zwischen verschiedenen Interessenslagen, dann hilft es halt aus unserer Perspektive immer, wenn erstmal ein gemeinsames Ziel definiert wird. Ne? Und das gibt's eigentlich immer. Also es ist irgendwie, und ich glaube, da geht's halt sehr viel um Kommunikations- und Prozessfragen letztlich. Ne? Also es geht irgendwie darum, schafft man es, eine gemeinsame Mission zu identifizieren? Schafft man es, ein klares Rollenverständnis zu haben? Wer ist für was verantwortlich? Schafft man es irgendwie, also das sind jetzt sehr Details, aber geht eigentlich auch wieder ein bisschen daran, was du vorhin gefragt hast, Angelika. Also wir bei Project Together arbeiten zum Beispiel, und das machen, glaube ich, auch viele, jetzt das vorhin das Wort New Work auch angewendet, ne? Also wir arbeiten, haben eine Form der Zusammenarbeit, die nennt sich spannungsbasiertes Arbeiten. Also es ist irgendwie klar, es gibt in der Art von Arbeit, die wir machen, Spannungen, und wir greifen diese Spannungen sozusagen regelmäßig auf und transformieren die in Produktivität, weil, also man kann Spannungen zu Konflikten werden lassen oder man kann sagen so, oh, da habe ich irgendwie eine Spannung, da gibt es eine Spannung, lass doch mal drüber reden, was können wir denn jetzt daraus ziehen und was bedeutet das konkret? Und also ehrlich gesagt, wenn man das übertragen könnte auf die Zusammenarbeit entlang so einem Entstehungsprozess von einem Bauwerk, ich glaube, das wäre total produktiv und hilfreich. Und gleichzeitig, ich glaube, je mehr Akteure um den Tisch sind, desto mehr braucht es halt auch Zeit, irgendwie eine gemeinsame Sprache zu finden. Und was ich auch oft erlebe, ist, dass es manchmal eine sehr geringe Akzeptanz dafür gibt, dass es auch okay ist, wenn verschiedene Player um den Tisch auch total unterschiedliche Motivationen haben, um bei einem bestimmten Projekt beteiligt zu sein, ne? Also die Motivation ist letztlich nicht das Relevante, sondern das Relevante ist, streben wir auf das gleiche Ziel hin. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es problematisch. Aber wenn man das schafft, irgendwie immer wieder klar zu machen, dann kann man das eigentlich, glaube ich, ganz gut schaffen, da eine gute Zusammenarbeit hinzukriegen. Aber klar, da wo Menschen zusammenarbeiten, gibt's immer Reibung, gibt's immer Spannungen und das ist auch okay, solange man es schafft, die dann in Produktivität umzuwandeln.
Luisa, wir machen bald einen Sack zu. Deswegen nehmen wir uns vielleicht nochmal mit in die nächsten Schritte der Bauwelle der Allianz. Du hast vorher gesagt, es wurde ein Manifest geschrieben. Was passiert denn als nächstes?
Also, es ist momentan total spannend. Wir planen gerade oder wir arbeiten gerade darauf hin. Am 28. Januar 2025 wird die Bauwende Allianz offiziell gelauncht, also gestartet. Wir haben natürlich schon gesagt, den Start gab es eigentlich schon mit dem Offsite im letzten März. Das heißt, da ist schon viel Vorbereitungsarbeit passiert in der Zwischenzeit. Wir haben auch schon Projekte angeschoben. Es gibt schon Menschen, die schon in der Allianz aktiv sind, aber die wird sozusagen jetzt öffentlich gemacht. Das heißt, jede Person, die Interesse hat, jede Organisation, die Interesse hat und die das Gefühl hat, sie kann da einen Beitrag leisten und möchte sich da einbringen aktiv, kann das auch tun. Und also der Launch wird eine digitale Veranstaltung werden, wo man sich einwählen kann und wo wir einerseits nochmal die Arbeitsweise der Bauwende Allianz vorstellen und auch viele, viele Akteure, die schon in der Allianz aktiv sind. Wir werden eben vorstellen, wo wir gerade stehen im Kontext unserer Arbeit im Policy-Bereich, wo wir gerade stehen im Bereich unserer Arbeit rund um, wie können wir die Finanzierung der Bauwende voranbringen und auch ein paar da aufzeigen, wie man eigentlich zirkuläres Bauen im lokalen Kontext vorantreiben kann. Und vielleicht, und das werden wir schauen, das wird ja dann auch tatsächlich gerade so gut 3 Wochen vor der nächsten Wahl voraussichtlich sein, werden wir auch noch ein bisschen Politisches reinbringen. Denn wir wollen natürlich auch wissen, wie so die KandidatInnen, die dann Politik machen werden für und mit uns diese Bauwende-Themen angehen wollen. Also ich glaube, es wird ein ziemlich cooles Event. Kommt da gerne dazu. Und was wir da natürlich jetzt konkret machen, sowohl auf das Event hin als auch danach, ist, dass wir eben in Arbeitsgruppen zum Beispiel zum Thema CO2, also Umsetzung der Roadmap oder Hinarbeit auf eine Roadmap zum Thema, wie können wir eigentlich gesetzliche Vorgaben machen, wie viel CO2 überhaupt noch verbaut werden darf, lebenszyklusbasierte CO2-Limits für Gebäude. Da arbeiten wir mit einer Arbeitsgruppe drauf hin. Dann schauen wir uns ganz konkret eben an gerade zusammen mit Banken und anderen Finanzierern und anderen Aktiven aus der Baubranche. Was braucht es eigentlich für Finanzierungsmechanismen und Produkte, um nachhaltiges Bauen viel besser und umfangreicher finanzieren zu können? Vor allem natürlich Bauen im Bestand, gerade so Stichwort Stranded Assets, aber auch tatsächlich sanieren. Und darüber hinaus arbeiten wir darauf hin, dass wir einmal gerne aufzeigen wollen, wie so regionale Wertschöpfungskreise, ich habe es vorhin schon erwähnt, eigentlich tatsächlich umgesetzt und aufgesetzt werden können in verschiedenen Regionen mit den relevanten Akteuren vor Ort. Und wir arbeiten auch eng mit Kommunen zusammen, um die dabei zu unterstützen, noch besser nachhaltig ausschreiben zu können. Das sind alles Projekte, die gerade Work in Progress sind und wo wir hoffentlich dann oder wo wir sicherlich beim Launch noch mehr dazu sagen werden und wo wir dann Anfang nächsten Jahres auch direkt in die Umsetzung starten werden. Das heißt, wenn es jetzt unter den Zuhörenden Menschen gibt, die da Themen interessant finden oder sagen, da kann ich einen Beitrag leisten, da kann ich irgendwie mitmachen, dann könnt ihr euch gerne im Anschluss an den Launch dann auch bei uns melden und da mit uns ins Gespräch gehen dazu.
Genau, wir schmeißen auf jeden Fall alle wichtigen Infos und Kontaktmöglichkeiten in die Shownotes.
Dann würde ich sagen, Luisa, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mitzunehmen in eure Arbeit, Infos zur Bauallianz gegeben hast und Einblick auch in deine Arbeit gegeben hast. Ich habe eine allerletzte Frage. Für alle Architekturstudis, also so irgendwo in den 20ern, die vielleicht jetzt überlegen, was sie machen können. Gib mal einen Vorschlag. Wie kann man sich einbringen?
Ich würde sagen, ihr seid natürlich jetzt an der besten, am besten, in der besten Zeit in eurem Leben, um euch einzubringen und um zu überlegen, wie ihr euch auch in Zukunft einbringen wollt. Erstmal würde ich sagen, es gibt inzwischen schon so viele Aktivitäten vor Ort. Also schaut einfach mal, was es bei euch gibt, sei es Architects for Future oder irgendwelche lokalen Gruppen. Guckt mal, ob ihr euch da einbringen könnt. Ich glaube, das ist irgendwie das auch das Wirksamste und Wertstiftendste für einen selbst. Ne? Gleichzeitig, was ich auch super spannend finde, jetzt ein Projekt, was im nächsten Jahr losgeht, vielleicht habt ihr schon von House Europe gehört, das ist eine Kampagne, eine europäische Bürgerinitiative, wo nächstes Jahr ganz viele Stimmen gesammelt werden. Also da, wenn man Lust hat, sich ein bisschen politisch zu engagieren, ist das sicherlich eine tolle Möglichkeit. Und ich finde, ihr seid jetzt gerade an einem Punkt, wo ihr ja ganz klar einerseits euch schon für ein Berufsfeld entschieden habt, aber natürlich immer noch entscheiden könnt, was mache ich dann konkret damit, wenn ich fertig bin mit dem Studium, also Thema Berufsorientierung. Ich glaube, das ist eine total wichtige Entscheidung und die muss jede Person irgendwann mal treffen. Der größte Beitrag, den ihr leisten könnt, ist eigentlich mit eurer Arbeitszeit euch doch ein Betätigungsfeld, in dem ihr dann tatsächlich auch die nachhaltigen Bauweisen, die ihr euch jetzt schon interessieren, offensichtlich, wenn ihr hier zuhört, dann auch umsetzen könnt. Ja, aber das ist total relevant und wichtig. Und da gibt es glücklicherweise inzwischen ja auch schon viele Informationsmöglichkeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten. Und noch zuletzt auch nochmal ein politisches Thema, was auch immer total hilft, ist, sprecht mit euren lokalen Abgeordneten und ja, wie sie sich eigentlich für die Bauwende einsetzen, was sie da sich eigentlich vorstellen. Und man, also darf das wirklich nicht unterschätzen. Ich glaube, viele, viele politisch Aktive und gerade Abgeordnete sind auch total dankbar, wenn sie da auch eine Expertise mit an die Hand bekommen zu konkreten Themen und Nachfragen und Vorschläge, was sich die BürgerInnen jeweils von ihnen wünschen. Also Tipp in die Richtung.
Ganz lieben Dank. Gerade auch nochmal der Hinweis auf die kommunale Ebene, den finde ich total wertvoll, gerade für die Leute, die ja auch vielleicht in eine größere Stadt gehen, um zu studieren. Es macht total Sinn, nochmal so ans Heimatdorf zu denken und was da die Bauwende eigentlich heißt. Da gibt es oft sehr viel Wirkraum tatsächlich auch, weil vielleicht eben da gerade nicht die Expertise da ist oder noch nicht da ist und man die da reinbringen kann. Luisa, ganz lieben Dank für deine Zeit und wir hören uns bald wieder. Tschüss.
Dankeschön.
Vielen Dank. Bis bald.
Das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hinter den Kulissen sind wir natürlich schon am Arbeiten an den nächsten Episoden. Wir freuen uns also immer auf Feedback und Rückmeldungen, auch gerne zum Thema, was wünscht ihr euch, was würdet ihr gerne hören, auf einer inhaltlichen Seite. Wenn ihr den Podcast außerdem unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an andere Personen weiter, die sich auch für die Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns Kommentare auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts und unterstützt uns auf Steady. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschüss!